Deutschlandfunk Doku.
Natürlich habe ich Diäten gemacht, natürlich habe ich versucht, mich anzupassen. Mein Körper hat es aber nicht zugelassen und er lässt es bis heute nicht zu. Mein Gott, dann ist das halt so.
Wir haben auch ein Recht auf Sahnetorte und Pommes und auf der Couch rumliegen. Und deswegen tun wir das auch, genauso wie alle anderen Menschen. Und verstecken uns dafür auch nicht.
Ich habe den Verdacht, dass wir im Moment uns dicke Menschen raussuchen als die Verlierergruppe, auf die ich herabblicken kann, in der ich richtig bösartige Dinge loslassen kann. Fat bottom girls, you make the rockin'
world go round. Das ist, was dicken Menschen ganz stark mitgegeben wird. Dein Körper ist ein Lifestyle, das ist ein verschuldeter Körper. Oh, you
gonna take me home tonight. Ich bin dick und fett. Allein schon Fett ist eine Realität. Warum soll man das nicht sagen? Fett ist cool.
Die mit den Pfunden wuchern. Über das neue Selbstbewusstsein dicker Menschen. Ein Feature von Christian Blaes.
Zu Besuch in Wittlerens Wohnzimmer in Jade, einem 60-Einwohner-Dorf im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Benannt ist die Kulturkneipe nach ihrer Betreiberin. Tine Wittler.
Ich habe hier überlegt, ob ich den Laden hier nicht zur dicken Wirtin nenne. Aber dann habe ich festgestellt, dass es so einen Laden in Berlin schon gibt, habe davon Abstand genommen. Ich bin dick, für manche Leute bin ich fett, für wieder andere bin ich rund, meinetwegen auch prall, was auch immer. Ich glaube, die Bezeichnung ist nicht das Problem, sondern wie man es sagt und in welchem Kontext es gesagt wird.
Bekannt geworden ist Tine Wittler einem bundesweiten Publikum durch die Fernsehsendung Einsatz in vier Wänden. Zwischen 2003 und 2013 half die heutige Kneipenwirtin und Autorin anderen Menschen dabei, vor laufender Kamera ihre Wohnungen oder Häuser zu renovieren und neu einzurichten.
Mein Körper war in diesem Zusammenhang sehr ungewöhnlich, weil es kaum dicke Frauen im Fernsehen gibt. Und nun kam ich da auf die Bühne. Und das hatte zur Folge, dass plötzlich mein Körper in den Mittelpunkt eines ganz seltsamen Interesses gerückt wurde. Es ging plötzlich nicht mehr um das, was ich mache, wo mein Kopf ist, sondern es ging darum, wie sieht mein Körper aus? Und das war sehr faszinierend, weil ich habe das nicht verstanden. Und es gab gerade im Netz tatsächlich Beleidigungen, Beschimpfungen und so weiter. Und ich habe mich immer gefragt, woher kommt das? Woran liegt das? Was verbinden die Leute mit runden Körpern, mit dicken Menschen, gerade mit dicken Frauen?
Offenbar nicht allzu viel Gutes. Denn Studien belegen, Dicke gelten bei vielen Menschen hierzulande als zu faul, um sich zu bewegen, und zu willensschwach, um abzunehmen. Auch wird ihnen oft unterstellt, sich falsch zu ernähren.
Natürlich stelle ich mich nicht hin und sage, dick sein ist toll. Aber ich sage, ja, ich bin dick, aber ich bin trotzdem sehr dankbar. Und dick sein ist nicht immer schön, aber ich habe andere Sachen vor. Und ich brauche Energie für das, was ich tue. Wo oben nichts reinkommt, kommt unten oder sonst wo und auch hier oben nichts raus. Das heißt, ich nehme mir das Recht, meinen Körper so auch zu ernähren, wie es für mich richtig ist.
Laut einer Studie der Krankenkasse DAK von 2019 halten sich 60% aller Deutschen selbst für zu dick. Und mehr als jeder dritte Befragte sorgt sich demnach ständig, entweder zu dick zu sein oder zu dick zu werden. Von dieser Angst lebt ein riesiger Wirtschaftszweig. Dieser wäre vom Konkurs bedroht, würden sich dicke Menschen in ihren Körpern plötzlich wohlfühlen.
Natürlich habe ich Diäten gemacht, natürlich habe ich versucht, mich anzupassen. Mein Körper hat es aber nicht zugelassen und er lässt es bis heute nicht zu. Mein Gott, dann ist das halt so.
Die Zeiten, in denen Tine Wittler unter ihrem Dicksein litt, hat sie längst hinter sich gelassen. Eine Erkenntnis auf dem Weg zum positiven Umgang mit ihrem Körper lautet, bei den meisten dicken Menschen fängt das Dickwerden nicht etwa durch zu viel Nahrungsaufnahme an, sondern durch Diäten. Denn erst Diäten sorgen dafür, dass der menschliche Körper quasi auf Sparflamme umschaltet. Dadurch verbraucht er weniger Kalorien. Nach dem Ende einer Diät gerät der Energiestoffwechsel durcheinander, weil ihm plötzlich wieder mehr Kalorien zugeführt werden, als er es zuletzt gewohnt war. Dadurch steigt das Körpergewicht anschließend umso stärker wieder an. Bekannt ist dieser Vorgang unter dem Begriff Jojo-Effekt.
Ich bin froh, dass ich kein Dicker bin, denn Dicksein ist eine Quälerei. Ich bin froh, dass ich so ein dürrer Hering bin, denn dünn bedeutet frei zu sein.
Marius Müller-Westernhagen behauptet bis heute, sein Lied Dicke sei ironisch gemeint. Der Text des Songs aus dem Jahr 1978 ist gespickt mit den gängigsten Vorurteilen über dicke Menschen.
Dicke schwitzen wie die Schweine, stopfen, fressen, in sich rinnen.
Also im Moment ist es einfach so, es gilt der Glaubenssatz, Gewicht entsteht durch Energieeinnahme minus Energieabgabe. Sprich, wenn ich mehr esse, als dass ich mich bewege, nehme ich zu. Das ist mittellangfristig einfach falsch.
Sagt Dr. Gunther Frank. Der Allgemeinmediziner aus Heidelberg beschäftigt sich als Buchautor seit dem Jahr 2000 intensiv mit dem menschlichen Körpergewicht.
Es ist sogar so in der Tendenz, dass schlanke Menschen mehr Kalorien essen als dicke Menschen. Die Zusammenhänge sind einfach anders. Meiner Meinung nach ist am plausibelsten, dass das subkutane Fettgewebe, also das, was hauptsächlich die Figur ausmacht, ein quasi genetisches Wärmeisolationsprogramm ist. Sie kriegen das in den Genen mit und sie können es nicht auf gesunde Weise verändern.
Dass die Gene bei den Kilos eine gewichtige Rolle spielen, ist wissenschaftlich unbestritten. So sind sich alle Fachgesellschaften darin einig, dass eine dauerhafte, spürbare Gewichtsabnahme bei stark übergewichtigen Menschen mit den bisher bekannten Methoden wohl nicht gelingen kann. Für viele Menschen ist in diesem Zusammenhang der Body Mass Index, kurz BMI, im wahrsten Sinne des Wortes das Maß aller Dinge. Der BMI setzt das Körpergewicht in eine Beziehung zur Körpergröße. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO gilt pauschal, ab einem BMI von 25 ist eine Person zu dick, ab einem BMI von 30 sogar krankhaft zu dick. Die Fachleute sprechen dann von Adipositas oder Fettleibigkeit.
Der Body Mass Index hat eben kaum Relevanz im normalen Bereich, nur bei den quasi extremen Ausprägungen. Es ist sogar so, dass sie mit Übergewicht statistisch gesehen am längsten leben. Also ich selber bin 1,80 groß, ich wiege etwa so 84, 85 Kilo, damit habe ich ein BMI so um die 26. Und wenn Sie mich jetzt betrachten, werden Sie niemals auf die Idee kommen, dass ich übergewichtig bin. Und 50% aller deutschen Männer sind in dieser Gewichtsklasse, wie ich es bin.
Viele Menschen interpretieren einen BMI zwischen 25 und 30 als krankhaft. Und manche Mediziner warnen in diesem Zusammenhang sogar vor einer drohenden Adipositas- oder Gewichtsepidemie. Die Gender- und Frauenforscherin Lotte Rose und der Gesundheitssoziologe Friedrich Schorb schreiben im Vorwort ihres Buches Fat Studies in Deutschland, der Begriff Epidemie impliziere eine unheimliche, um sich greifende Ansteckungsgefahr,
mit der die Dicken die Schlanken und den gesellschaftlichen Wohlstand bedrohen. Die Adipositas-Epidemie habe zur Folge, dass schon bald die Mehrheit der Bevölkerung zu dick sein werde. Die kollektive Gewichtszunahme sei für den Fortbestand der Menschheit gefährlicher als der Welthunger. Für das Ökosystem Erde ähnlich zerstörerisch wie der Klimawandel. Und der Anstieg der Zahl der Menschen mit hohem Körpergewicht führe über kurz oder lang zu einem Zusammenbruch der Gesundheitssysteme.
Wir werden größer und schwerer, aber wir werden eben nicht dicker. Es gibt extreme Ausprägungen von Gewicht, die schwer fettleibigen Menschen, da gibt es vielleicht ein paar mehr, aber wir haben in keiner Weise eine Gewichtsepidemie. Das zeigen übrigens auch die Zahlen bei den Jugendlichen. Es ist nach wie vor so, wie es immer war. Wir haben 1-2 Bodenstangen in der Klasse und 1-2 Mobbelchen.
Dass ein sehr starkes Übergewicht Gesundheitsrisiken mit sich bringt, ist unbestritten. Doch werden diese, laut Gunther Frank, in den Medien oft übertrieben dargestellt und Dicke dadurch stigmatisiert. Warum aber stoßen dicke Menschen in unserer Gesellschaft auf eine derart starke Ablehnung? Der Arzt glaubt, eine Erklärung dafür in der Evolutionssoziologie gefunden zu haben. Diese Wissenschaft versucht, menschliches Verhalten aus der Evolution heraus zu begründen.
Evolutionssoziologen sagen, Menschen haben gelernt, wenn sie in einer starken Gruppe sind, Mitglied einer starken Gruppe, dann können sie besser überleben. Und eine Gruppe wird auch stark dadurch, dass sie sich eine Binnenmoral gibt. Also die glaubt an den richtigen Gott, sie glaubt an das Richtige, sie hat den richtigen Körper, die richtige Hautfarbe, die richtige Religion oder eben auch das richtige Körpergewicht. Und alle, die dieser Moral nicht entsprechen, werden ausgegrenzt als Untermenschen. Der evolutionäre Sinn besteht darin, dass ich im Konflikt dann den Tötungsskrupel absenken kann und dann mehr draufhaue. Und ich habe den Verdacht, dass wir im Moment uns dicke Menschen raussuchen als die Verlierergruppe, auf die ich herabblicken kann, in der ich richtig bösartige Dinge loslassen kann, um mich als Gruppe dann besser zu fühlen. Hier wird wirklich Häme ausgeschüttet und das kann ich mir nur über diesen gruppenmoralischen Effekt erklären, weil medizinisch ist das nicht gerechtfertigt und unseren ethischen Vorstellungen, die wir eigentlich immer vor uns hertragen, entspricht das auch nicht.
Dicke haben Blähungen, dicke haben Depot und von den ganzen Abführmitteln rennen dicke oft aufs Klo und darum, ja darum bin ich froh, dass ich kein Dicker bin, denn Dicksein ist eine Quälerei.
Die guten Dicken sind die, die ganz viel Sport machen, sich super gesund ernähren, kein Fernsehen gucken und total aktiv sind im Alltag und so, die dann zeigen wollen, wir sind ja gar nicht so, wie ihr das von uns denkt. Das Problem ist, das führt ja in eine Sackgasse, ne? Also man ist trotzdem noch in diesem Klischee gefangen.
Stefanie von Liebenstein von der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung, kurz GGG, aus Berlin. Der eingetragene Verein ohne eigenes Büro zählt rund 60 Mitglieder. Sie alle engagieren sich ehrenamtlich. Als Stefanie von Liebenstein die GGG 2005 gründete, hatte sie das Gefühl, dass sich zwar schon viele Gruppen gegen Diskriminierung wehrten, zum Beispiel Homosexuelle, Frauen oder Menschen mit Behinderung. Dicke Menschen aber waren nie zu hören, wenn öffentlich nach Akzeptanz und Gleichbehandlung gerufen wurde. Die Ausgrenzung beginnt schon bei der Wortwahl.
Was gar nicht geht, sind Worte wie übergewichtig, adipös und sowas. Einfach deswegen auch übergewichtig, sozusagen eine Norm impliziert über einem bestimmten Gewicht. Und diese Gewichtsnorm lehnen wir eben ab. Und adipös deshalb, weil es sozusagen diesen medizinischen Diskurs sehr stark reinzieht in das Thema. Also Dicksein wird ja sowieso in der Gesellschaft hauptsächlich als medizinisches Problem gesehen. Und dieser Medikalisierung wollen wir sozusagen entgegenwirken, indem wir adipös als medizinisches Wort ablehnen.
Mit dem Begriff dick hat die Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung kein Problem. Dick ist für sie ein neutral beschreibendes Wort, das keine Wertung beinhaltet.
Aber wir übernehmen zunehmend auch das Wort Fett aus dem amerikanischen Kontext, weil es im Amerikanischen keinen Unterschied zwischen dick und fett gibt. Also gibt es nur das Wort Fat und es bezeichnet eben beides, dick und fett. Und sozusagen in Anlehnung, um dieses Wort irgendwie positiv für sich umzudeuten, das Wort schwul war ja zum Beispiel früher auch ein Schimpfwort. Und das hat man dann irgendwann in der Schwulenbewegung für sich umgedeutet und positiv belegt. Und genauso machen wir das mit dem Wort Fett.
Die Geburtsstunde der sogenannten Fat-Acceptance-Bewegung schlug am 4. Juni 1967. An diesem Tag versammelten sich 500 fette Menschen im New Yorker Central Park, um erstmals öffentlich gegen Gewichtsdiskriminierung zu protestieren. Die Botschaft, die die Aktivisten inzwischen weltweit und auch zunehmend lauter verkünden: Dicksein ist kein äußerlicher Makel, der wegtherapiert werden muss, sondern Teil einer Persönlichkeit.
Ich habe natürlich auch meine Phasen, wo ich das alles nicht so prima finde und mit mir selber hadere und das auch nicht schön finde oder keine Ahnung was. Es gibt einfach Phasen, da finde ich es mehr okay und Phasen, wo ich es weniger okay finde. Und es ist einfach eine Tatsache, ich kann meinen Körper nicht verändern wie meine Wohnzimmereinrichtung. Das ist einfach ein Irrweg zu glauben, ich könnte jetzt einfach abnehmen. Das funktioniert nachweislich nicht. Ich habe es natürlich auch schon tausendmal versucht. Aber ich habe dann irgendwann einfach eingesehen, ich ruiniere meinen Körper jetzt nicht weit, das reicht. Ich muss jetzt einfach damit leben, wie es ist. Und man kann auch ziemlich gut damit leben. Also es wird einem ja immer erzählt, ach, du kommst da keine Treppe mehr hoch, das ist Blödsinn, das ist alles eine Trainingsfrage.
Dicke Körper, sagt die dicken Aktivistin, seien nichts Pathologisches, sondern gehörten zur menschlichen Vielfalt. So wie beispielsweise auch Menschen mit Glatze oder mit großen Ohren. Interessanterweise entpuppen sich ausgerechnet Arztpraxen und Kliniken als Hochburgen der Gewichtsdiskriminierung.
Also gibt es auch Studien zu, in den USA ziemlich viele, aber auch in Deutschland, die zeigen, dass medizinisches Personal mit die meisten Vorteile gegenüber dicken Menschen hat im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Und dass die Ärztinnen dicke Menschen nicht anfassen wollen, sie nicht behandeln wollen, am liebsten wollen, dass sie wieder gehen und so weiter, ungeduldiger sind und auch das Gefühl haben, dass sie persönlich im Beruf da nicht so glücklich sind, wenn sie mit vielen dicken Menschen zu tun haben und so.
Beim Besuch einer angeblich dickenfreundlichen Frauenärztin erfuhr Stefanie von Liebenstein Gewichtsdiskriminierung im wahrsten Sinne des Wortes am eigenen Leib.
Ich kam da rein und sie schaute mich praktisch nicht an. Sie musterte mich nur aus dem Augenwinkel. Sie stellte sich nicht vor. Also ich sah sie zum ersten Mal. Und sie wusste von der Sprechstundenhilfe, dass ich da war, um checken zu lassen, dass das mit dem Kinderkriegen bei mir gut klappen kann. So. Und sie sagte dann zu mir wirklich so, ohne mich anzuschauen, mit dem Gewicht werden Sie nie Kinder haben.
Heute ist Stefanie von Liebenstein Mutter zweier Söhne.
Dicke haben schrecklich dicke Beine, dicke haben Doppelkinn.
Das heißt dann halt immer, ja, Sie müssten mal abnehmen oder so, weil Ihr BMI ist so und so.
Diesen Spruch bekommt Wladimir Roskosny wiederholt von Ärzten zu hören, als er eines Tages plötzlich unter Herzrhythmusstörungen leidet.
Die Ärzte haben halt ihren BMI im Kopf und ihre Tabellen. Und für die ist ein BMI von 25 halt die Grenze. Und ab dann schreibt man das dann automatisch in die Diagnose, Adipositas. Und das klingt wie Krankheit in der Diagnose. Davon gehen die halt nicht ab. Und das ist Unsinn.
Der pensionierte Ingenieur treibt regelmäßig Kampfsport, fährt Fahrrad und ernährt sich durchaus gesund. Weil sein BMI über 30 liegt, gilt Wladimir Roskosny laut medizinischer Definition als adipös und somit als krankhaft fett. Für ihn selbst ist klar, sein relativ hohes Gewicht hat auch mit den Genen zu tun.
In meiner Familie, da gibt es also schon einige Dicke, also meine Geschwister. Also könnte man auch sagen, das hat ja auch einen genetischen Anteil. Und mein Bruder zum Beispiel und meine Schwester, die sind viel dicker als ich gewesen. Für die war ich ein Schlanker.
Als er noch berufstätig war, musste Wladimir Roskosny so manchen Kollegenspott ertragen. Das hat sein eigenes Verhalten gegenüber anderen Dicken durchaus beeinflusst.
Also wenn ich dann sehe, dass jemand von der Kondition her, dass er tatsächlich Probleme hat zu laufen und dass halt diese Masse sich nur am Bauch manifestiert und solche Sachen, dass er null Leistung hat und schwitzt und so, dann tun sie mir schon leid. Weil es gibt ja viele Faktoren, die das eben bewerkstelligen, dass einer dick wird. Deswegen, also ich kann mich über die nicht lustig machen.
Mit Dicken macht man gerne Späße, Dicke haben Atemnot.
Gewichtsdiskriminierung kenne ich von Kindesbeinen an.
Nathalie Rosenke, Stefanie von Liebensteins Mitstreiterin und Vorsitzende der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung, GGG.
Ich merkte dadurch schon, ja, im Grunde kurz nach dem Kindergarten, ich werde nicht mehr wahrgenommen als das Kind mit Lebensfreude, sondern es pulsierte immer so, du bist ein Problem, wir müssen dich ändern. Du kannst zwar noch nicht lesen und schreiben, aber eigentlich sollst du jetzt schon lernen, deinen Körper zu manipulieren. Im Sinne von, krieg dich in den Griff.
Eine Umfrage unter Schülerinnen und Schülern in den USA, Kanada und Island ergab, dass hohes Körpergewicht der mit Abstand häufigste Anlass für Diskriminierung in der Schule ist. Nathalie Rosenke aber weigerte sich schon als Kind, die Rolle des dicken Opfers anzunehmen. Unterstützung fand sie im Internet, also ausgerechnet dort, wo gegenüber gesellschaftlichen Außenseitern nicht selten heftig gelästert wird. Für viele Dicke, die sich im Alltag kaum noch auf die Straße trauen, ist das Netz bis heute eine Art letzter Rückzugsort.
Dort habe ich halt ein Forum gefunden, wo, wie soll ich sagen, intellektuell über Fett gesprochen wurde. Und zwar mit einer positiven Zugewandtheit im Sinne von nicht das zu verurteilen oder beurteilen, sondern überhaupt mal reinzugehen, was ist dickes Leben? Was fehlt euch? Was sucht ihr? Wie fühlt ihr euch da drin? Und durchaus auch, dass da Menschen unterwegs waren, die gesagt haben, ich finde den dicken Körper toll. Ich finde, das ist eine andere Ästhetik. Es ist eine andere Haptik. Also es anzufassen ist anders und ich lese es positiv und ich möchte das sagen dürfen.
Die Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung versteht sich ausdrücklich nicht als Selbsthilfegruppe, sondern als ein Zusammenschluss vieler verschiedener, nicht nur dicker Menschen. Zu ihnen zählen unter anderem auch Wissenschaftler und Forscher. Allen Mitgliedern ist eines gemeinsam. Sie lehnen eine gesellschaftliche Erwartungshaltung und Bevormundung gegenüber dem menschlichen Körper generell ab. Ihr Ziel ist es, die Gesellschaft dazu zu bringen, Dicke nicht länger ins Abseits oder sogar in die Isolation zu drängen.
Es gibt die Gruppe der dicken Menschen, die sagen, ich habe mich aus der Gesellschaft zurückgezogen. Ich brauche erstmal Raum. Ich bin so oft, und ich formuliere das jetzt bewusst so rum, zum Opfer gemacht worden. Denn diese Formulierung zeigt, es gibt Täterinnen und Täter. Und niemand läuft da rum und sagt, hey, ich will ein Opfer sein, sondern Menschen werden zu Opfern gemacht. Und die halt sagen, ich bin deshalb aus der Gesellschaft erstmal rausgegangen. Ich muss Kräfte sammeln.
Auffällig ist, es sind vor allem Frauen, die sich inzwischen an die Öffentlichkeit wagen. Dicke Männer, so scheint es, leiden eher im stillen Kämmerlein.
Ich habe mein ganzes Leben immer wieder 150% gegeben, um als 100%ig wahrgenommen zu werden. Und jetzt wird mal zurückgeschlagen. Im Sinne von, jetzt wird nicht mehr verhandelt. Jetzt werden mal wirklich alle Sachen gezeigt. Jetzt werden politische Forderungen gestellt. Also nicht mehr Diplomatie im Sinne von, versteht uns, habt uns auch lieb. Also nicht mehr verhandeln. Wir sind da. Wir gehen nicht weg und wir haben Forderungen, die wir einbringen.
Mittlerweile hat sich auch unter dem Druck der dicken Aktivistinnen einiges getan. Zum Beispiel in Sachen Verbeamtung bei hohem BMI. Aus gesundheitlichen Gründen davon ausgeschlossen werden, können inzwischen nur solche Personen, die nachweislich und sehr wahrscheinlich eine erheblich verkürzte Lebensdienstzeit zu erwarten haben. Da dicke Menschen bislang im Schnitt zu gesund sind, um ausgeschlossen zu werden, ist das Kriterium BMI für eine Verbeamtung damit seit 2013 de facto vom Tisch.
Wir reden ja oft über das Gender Pay Gap. Es gibt auch ein festgestelltes Weight Pay Gap. Das heißt, dass eine dicke Kollegin einfach weniger verdient als ihre dünne Kollegin.
Ja, ich bin froh, dass ich so ein dürrer Hering bin, denn dünn bedeutet frei zu sein.
Stark übergewichtige Personen haben in Sachen Karriere keine guten Karten. Das belegt ein Experiment der Universität Tübingen. Die Wissenschaftler hatten erfahrenen Personalentscheidern Fotos vorgelegt. Diese sollten einschätzen, welchen Beruf die darauf gezeigten Menschen ausüben. Außerdem sollten sie diejenigen benennen, die ihrer Meinung nach für eine Leitungsstelle in Betracht kämen. Die Ergebnisse waren eindeutig. Den Übergewichtigen wurde fast nie ein Beruf mit hohem Prestige zugetraut. Auch wurden sie nur selten für eine Leitungsposition ausgewählt. Am wenigsten besonders dicke Frauen.
Da kommen Menschen, geben mir die Hand, währenddem sie vorher meine schlanken Kolleginnen erlebt haben. War gerade vor ein paar Monaten Geschäftsführer, der gibt mir die Hand, guckt mich von oben bis unten an und sagt, und Sie sind die Geschäftsführerin des ganzen Familienservice? Und dann habe ich laut gelacht und habe gesagt, ja, ich mache das auch ganz gut. Der wurde knallrot. Da merkst du das wirklich, dass das Leute extrem schockt, dass man in einer gewissen Position so dick sein kann.
Alexa Ahmad ist Geschäftsführerin der PME Familienservice GmbH. PME steht für professionell, menschlich, erfahren. Das Unternehmen verfügt über fast 2000 Mitarbeiter an mehr als 70 Standorten in ganz Deutschland.
Ich kam mit 5 Kilo auf die Welt, hatte mit 3 Monaten 10 Kilo und da hat meine Mutter mich damals schon auf Diät gesetzt, in Abstimmung mit dem Arzt. Also bei mir ist Gewicht von klein auf ein Thema, mit Hänseleien, mit allem. Erst mit 25 habe ich durch den Tod meines Mannes mal 2 Jahre extrem abgenommen und hatte ein normales Gewicht. Und das war für mich gut zu sehen, dass wenn ich normalgewichtig bin, sich zwar ein paar Sachen ändern, aber das Grundgefühl nicht sich ändert. Und seitdem bin ich ein stolzer Digger, aber ich bin ein Digger, der damit super gut leben kann.
Auf den ersten Blick handelt es sich bei der PME Familienservice GmbH um ein ganz normales Dienstleistungsunternehmen. Unter anderem helfen Alexa Ahmad und ihre Mitarbeiter Berufstätigen bei Konflikten am Arbeitsplatz. Oder sie veranstalten Workshops und Coachings zum Thema Personalführung. Ungewöhnlich ist die PME-Personalpolitik. Bei der Suche nach neuen Kollegen macht man ganz bewusst vor allem auch dicken Menschen Mut, sich zu bewerben.
10% der Bevölkerung ist in der Regel schon hoch übergewichtig. Und rein volkswirtschaftlich können wir uns gar nicht leisten, die am Arbeitsmarkt nicht gut zu platzieren. Also es ist auch ein volkswirtschaftlicher Aspekt zu sagen, wir müssen dicke Menschen unterstützen, gut zu performen und dürfen sie nicht diskriminieren und damit auch dem Arbeitsmarkt zu entziehen.
Mit der im Frühjahr 2019 gestarteten Kampagne Dick im Geschäft ist PME bundesweit die erste Firma überhaupt, die sich aktiv gegen Gewichtsdiskriminierung im Job ausspricht. Das kommt nicht nur bei dicken Menschen gut an.
Das ist schon fast eine Mitarbeiterbindung. Also allein schon dafür hat sich betriebswirtschaftlich die Kampagne für mich gelohnt, dass die Leute, die ein bisschen kräftiger sind, gerne hier sind, dass sie merken, sie sind geliebt und wirklich akzeptiert und nicht nur einfach hingenommen. Sie wissen auch, dass es schwierig ist, andere Arbeitgeber zu finden, wo das ist. Das ist schon das eine. Und wir haben schon auch richtige Bewerbungen über die Kampagne.
Generell gilt das Schlankheitsideal.
Martin Gründel, Schönheitsforscher an der Hochschule Harz in Wernigerode.
Das heißt, es ist attraktiv, wenn die Person schlank ist. Und das ist eben nicht nur ein Merkmal, das man an der Figur selber sieht, sondern bereits eben auch im Gesicht. Also auch wenn sie nur Fotos von Gesichtern zeigen und das Gesicht zeigt Merkmale von Übergewicht, dann wird es in unserem Kulturkreis auch negativ bewertet.
In der Attraktivitätsforschung ist Schönheit das, was eine möglichst große repräsentative Bevölkerungsgruppe als schön bezeichnet. Diese gewissermaßen demokratische Definition von Schönheit, bei der jede Meinung gleich viel zählt, wird von den Attraktivitätsforschern dann als Maß für die Schönheit verwendet. Der Soziologe Otto Penz, Autor des Buches »Metamorphosen der Schönheit – Eine Kulturgeschichte moderner Körperlichkeit«, schreibt:
Die kulturspezifischen Schönheitsstandards stellen keine statische Ordnung dar, sondern die Sichtweisen und Definitionen verändern sich laufend. In gleicher Weise, wie sich die Auffassungen über gute Manieren oder auch davon, was Kunst sei, laufend verschieben.
Die Frauen in der Barockzeit, insbesondere bei Rubens, die sind besonders dick, also für unsere Verhältnisse. Das heißt aber nicht, dass das sozusagen auch tatsächlich das vorherrschende Ideal war. Speziell Rubens war vielleicht doch eher so auch sein persönlicher Geschmack, was er da gemalt hat. Aber es war definitiv so, dass in früheren Jahrhunderten bei Frauen leichtes Übergewicht, also das, was wir als Übergewicht bezeichnen würden, attraktiv war.
In der heutigen visuellen Kultur werden nicht schlanke Körper kaum dargestellt.
Schreibt die Kulturwissenschaftlerin Christina Kulikova in dem Buch Fat Studies in Deutschland über Dicke in Kunst, Theater und Film.
Und wenn, dann nur als hässlich und abgewertet. Korpulente Körper, die noch vor ein paar Jahrhunderten auf Kunstleinwänden häufig zu sehen waren, sind in zeitgenössischen Kunstproduktionen eine Ausnahme. Heute hat man fast den Eindruck, der Schönheitswahn und der Körperkult spiegeln sich auch in der Kunst. Ohne Dicksein zum Thema zu machen, werden kaum dicke Schauspieler oder dicke Körper in figurativen Arbeiten benutzt. In manchen Fällen behaupten vielleicht einige, sie wollten nur den Geschmack der Mehrheit der Konsumenten bedienen, wie zum Beispiel in Hollywood-Produktionen. Wieso gibt es dann aber so viele Filme nicht kommerzieller Produktionen mit ausschließlich schlanken Schauspielern?
Also Schlankheitsideal ist schon ganz klar ein Schönheitsideal, das in westlichen Industrienationen gilt. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass es in anderen Ländern deutlich anders ist. Also beispielsweise gibt es eine sehr umfassende Studie, in der sich gezeigt hat, dass in 2/3 der untersuchten Kulturen eben nicht unser westliches Schlankheitsideal als das Attraktive gilt, sondern eher ein etwas fülligeres Ideal. Es sind interessanterweise solche Kulturen, die wirtschaftlich nicht so stark sind, die keine Industrienationen sind, sondern eher Entwicklungsländer sind. Und dort ist es so, dass dort, wo die Leute ärmer sind, auch ein eher fülliger Körper als attraktiv gilt.
Für Dicke gibt's nichts anzuziehen. Dicke sind zu dick zum Fliehen.
Tine Wittler war keineswegs zu dick zum Fliehen. Allerdings war ihre Flucht eher eine Art Entdeckungsreise. Nicht nur in ein anderes Land, sondern auch zu sich selbst. Als oft verspottete dicke Person hatte sich die Fernsehmoderatorin immer wieder vor allem eine Frage gestellt. Wie schaffe ich es, in einer Gesellschaft glücklich zu sein, die dicke Menschen ablehnt? Auf der Suche nach einer Antwort reiste Tine Wittler ins nordwestliche Afrika. Genauer gesagt nach Mauretanien.
Mauretanien ist eins der ärmsten Länder der Erde. Das heißt, sich dort satt essen zu können, ist eine Segnung. Ist etwas, das nicht jeder kann. Runde Körper, gerade von Frauen, stehen dort für Reichtum, für Wohlstand, für Großzügigkeit, für Gesegnetsein, für Gesundheit. Lustigerweise.
Ursprünglich hatte Tine Wittler einen Roman schreiben wollen. Im Mittelpunkt eine dicke Frau namens Katja, die alles, was in ihrem Leben schiefläuft, auf die üppig wuchernden Pfunde schiebt. Tine Wittler plante, Katja an einen Ort reisen zu lassen, an dem das westeuropäische Verständnis von Schönheit auf den Kopf gestellt wird. Je mehr sich die Autorin aber mit dem Stoff beschäftigte, desto klarer wurde ihr, die Reise war weniger für ihre Romanfigur bestimmt, sondern vielmehr für sie selbst. Als Tine Wittler Anfang 2011 in Mauretanien ankam, landete sie in einem Land, in dem Frauen nur dann etwas galten, wenn sie verheiratet waren.
Um ein junges Mädchen früh verheiraten zu können, nimmt sie sehr früh runde Formen an. Das ist sozusagen das Zeichen auch, dass sie ehefähig ist. Das heißt, sie braucht gewisse Rundungen an ihrem Körper. Und das wiederum führt dazu, dass in Mauretanien nicht nur sehr stark darauf geachtet wird, dass die Mädchen satt werden. Es führt auch dazu, dass junge Mädchen freiwillig ihrem Körper schreckliche Dinge antun, um diese runden Formen möglichst früh zu erreichen.
Zu der Zeit, in der Tine Wittler Mauretanien bereiste, wurden dort viele Mädchen und junge Frauen täglich literweise mit Kamelmilch gemästet. Zwar ist diese Art der Zwangsernährung inzwischen weitgehend abgeschafft, doch existiert das Prinzip dieser sogenannten Gavage in Mauretanien bis heute. Und zwar auf Basis von Tabletten.
Das sind Medikamente, die aus der Tiermast kommen. Und die Mädchen schlucken diese Medikamente, um diese runden Formen zu entwickeln. Begeben sich damit in sehr große körperliche Gefahr. Aber es ist für sie, so glauben sie, und wer weiß, in manchen Fällen wird es auch so sein, es ist für sie eben auch eine Art und Weise, um ihr Leben, ihr Überleben zu sichern. Denn sie brauchen einen Ehemann, um dort überhaupt akzeptiert zu werden in dieser Gesellschaft und um die Dinge tun zu können, die sie vielleicht tun möchten.
Seit einiger Zeit macht sich aber auch in Mauretanien ein Gesinnungswechsel breit. Zurückzuführen ist dieser zum einen auf das Engagement von Menschenrechtsaktivistinnen, vor allem aber auf den Einfluss von Fernsehen und Internet. Inzwischen treiben immer mehr mauretanische Mädchen Sport. Damit eifern sie jenem marktwirtschaftlichen Schönheitsideal nach, das sie aus der bunten Welt der Medien kennen. Dies hat dazu geführt, dass dicke und schlanke Frauen in dem afrikanischen Land zunehmend in einer Art friedlicher Koexistenz leben. Für Tine Wittler wiederum war ihr damaliger Trip nach Mauretanien ein persönliches Erweckungserlebnis.
Kritik solltest du nur annehmen von Menschen, die ihr Leben selbst gut meistern und die keine Fehler haben. Aber diese Menschen gibt es nicht. Also sieh doch lieber zu, dass du für dich selber so gut bist, wie du sein möchtest, statt dich danach zu richten, was andere über dich sagen. Wenn ich über meinen Körper reden möchte, dann mache ich das schon von alleine. Aber es braucht mich niemand dahingehend sozusagen maßregeln oder belehren oder mich beurteilen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ich weiß, wofür mein Körper da ist. Ich bin sehr dankbar für meinen Körper. Ich liebe meinen Körper, denn er ermöglicht mir, jeden Tag das zu tun, was ich tun möchte.
180 Kilogramm, da sitzt er im Café. Seine Brüste, Körbchengröße D. Seine Jogginghose, XXXXL. Sein Kinn ist wie ein Sumo-Ringer-Knie, das ist Rolf, fetter Rolf, Rolfi, Rolf, fetter Rolf.
Herzerkrankungen, Diabetes oder Bluthochdruck gelten in der Öffentlichkeit meist als Folgen von Übergewicht und Fettleibigkeit. Laut Adipositas-Forschung ist das zu vereinfacht ausgedrückt. Studien deuten darauf hin, dass diese Krankheiten auch auf den Stress zurückzuführen sind, den dicke Menschen durch ihre gesellschaftliche Stigmatisierung oft empfinden.
Es macht, glaube ich, keinen Sinn, jetzt molligen, übergewichtigen Menschen zu sagen, ihr seid Opfer. Weil das bringt sie nicht an einen gesunden Umgang mit ihrem Körper.
Das Selbstbewusstsein in Bezug auf den eigenen Körper, das sich Tine Wittler einst von ihrer Reise nach Mauretanien mitbrachte, vermittelt Gunther Frank heutzutage mit Hilfe sogenannter Gewichtsseminare. Damit will der Arzt die Dicken aus ihrer Opferrolle herausholen.
Wenn man nun das Pech hat, in einer Rolle zu stecken, die gerade halt nicht als positiv bewertet wird, muss man aus sich heraus die Kraft finden, sich zu akzeptieren. Und das ist sehr wichtig und darum geht es in diesen Kursen. Und dann lässt sich daraus auch wieder entwickeln, dass ich genussvoll esse, dass ich Essen als Ressource verstehe, nicht als Bedrohung, dass ich mich um Qualität kümmere im Essen und dass ich mich mit Wonne satt esse.
Ich nähre mich nur noch von Salat, Rettich und Spinat, täglich eine Rotte Rübe und das alles dir zuliebe. Ach, sag doch nicht immer wieder dicker zu mir.
Die Evolutionsbiologie spricht eine klare Sprache. Sie empfiehlt uns nämlich, bei jedem Essen möglichst viel Kalorien zu essen und zu trinken, weil wir ja nicht wissen, wann wir das nächste Mal etwas zu essen und zu trinken, also lebensnotwendige Kalorien bekommen.
Thomas Elrott, Leiter des Instituts für Ernährungspsychologie an der Georg-August-Universität Göttingen.
Darum bevorzugen wir intuitiv die Lebensmittel, die besonders viel Kalorien haben. Also wir bevorzugen nicht den Blattsalat ohne Dressing, der ganz wenig Kalorien hat, sondern wir bevorzugen ein fettreiches Stück Fleisch. Das schmeckt uns besser, weil da einfach viel mehr Kalorien drin stecken. Das heißt, es gibt diesen evolutionsbiologischen Widerspruch zwischen Genießen und Mögen auf der einen Seite und Gesundheit auf der anderen Seite.
Elrott sagt, die Kalorienaufnahme ist nur einer von vielen weiteren Einflussfaktoren, wenn es um das Körpergewicht des Menschen geht. Auch spielen zum Beispiel der Schlafrhythmus, die Darmflora und das soziale Umfeld eine Rolle. Insofern stünden einzelne Faktoren zwar durchaus unter der willentlichen Kontrolle des Einzelnen, aber eben nicht alle.
Manche Menschen haben einfach ein unglaubliches Glück, weil die quasi auf ihre genetischen Steuerungsprogramme zurückgreifen können und die funktionieren auch im Überfluss. Und wieder andere, die haben eigentlich die viel besseren Steuerungsprogramme, nämlich die, die eigentlich in der Hungersnot das Überleben garantieren. Wenn die sich allerdings auf diese inneren Programme verlassen, dann müssten sie ständig essen. Und das ist in einem Lebensumfeld, in dem es auch ständig kalorienreiche Speisen überall zu günstigen Preisen zu essen und zu trinken gibt, natürlich eine Katastrophe. Und bewegen muss man sich auch nicht mehr. Und wenn wir dieses dann als Kombination haben, dann ist das genetische Steuerungsprogramm quasi schuld am Übergewicht.
In der Konsequenz ziehen sich viele besonders dicke Menschen früher oder später aus dem sozialen Leben zurück. Das Einzige, was manchen von ihnen dann noch seelischen Trost zu spenden vermag, ist eine weitere Nahrungsaufnahme. Die Dicken landen dadurch in einem Teufelskreis, aus dem sie von allein kaum herauskommen.
Und darum ist es so unglücklich, wenn Gesellschaft so mit diesen Menschen umgeht, die ein Gewichtsproblem haben. Vielleicht haben wir persönlich nur gerade im Vergleich zu den anderen Glück gehabt, weil wir einfach bessere Gene haben und die anderen schon richtig was tun, aber trotzdem noch betroffen sind in den Lebensverhältnissen, die wir haben. Und es hilft ihnen überhaupt nicht, wenn wir sie ständig quasi mit dem Zeigefinger darauf hinweisen. Das macht das Problem eher größer.
Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Ihre nicht direkt perfekte Gastgeberin des heutigen Abends. Hier ist Nicole Jäger.
Hallo, hallo, hallo. Du wirst als übergewichtige Frau in Deutschland ja quasi nie auf dein Gewicht angesprochen, oder? Nie. Du wirst nie darauf hingewiesen. Ich auch nicht. Also nicht öfter als so 12, 13 Mal am Tag tatsächlich. Und super gerne in Interviews. Und das ist total abgefahren. Die beginnen nämlich tatsächlich immer mit einem demselben Satz. Immer so, sagen Sie mal, Frau Jäger, das Spannendste, was es aktuell über Sie zu wissen gibt, ne? Was wiegen Sie eigentlich?
Die Hamburger Komikerin Nicole Jäger, Jahrgang 1982, hatte schon als Kind relativ viele Pfunde auf den Rippen. Aber sie trieb auch viel Sport. Nach einem schweren Trampolinunfall mit doppeltem Hüftbruch war damit eines Tages plötzlich Schluss. Nicole Jäger musste 2 Jahre lang einen Rollstuhl nutzen. Dadurch geriet sie als Jugendliche in eine schwere seelische Krise.
Also wie andere Menschen sich die Arme aufschneiden oder andere irgendwie selbstzerstörerische Sachen machen oder selbstverletzendes Verhalten an die Tagesordnung legen, habe ich einfach gegessen. Und zwar bis zu einem Punkt, wo es wehtat, also mit Magenschmerzen. Und das ist ganz klassisch eine Essstörung. Ich bin ein ganz klassisch essgestörter Mensch. Ich hungere über Tage lang oder manchmal wochenlang oder ich esse. Beides exzessiv und die Mitte, die habe ich nie gefunden.
Nicole Jäger sagt, sie habe irgendwann 340 Kilo gewogen und eines Tages eingesehen, dass es so mit ihr nicht mehr weitergehen konnte. Mit viel Disziplin und bewusster Nahrungsaufnahme gelang es Nicole Jäger schließlich, ihr Gewicht nach und nach deutlich zu reduzieren. Was sie dabei erlebte und empfand, hielt sie in einem Internetblog fest, ihrem damals wichtigsten Kontakt zur Außenwelt.
Und habe dann festgestellt, wow, es gibt ganz viele Menschen, die das lesen. Es war eine riesen Community davon, Menschen, die alle ab 200 Kilo aufwärts, die sich alle nicht trauen, darüber zu sprechen, die alle ihre Wohnung nicht mehr verlassen, die man kaum irgendwie wahrnimmt, weil die so außerhalb der Gesellschaft stattfinden.
Als sich eines Tages ein Verlag bei Nicole Jäger meldet, wird aus dem Blog ein Buch. Es trägt den Titel »Die Fettlöserin« und wird auf Anhieb zum Bestseller. Darin schreibt die Autorin unter anderem:
Du musst nicht abnehmen. Niemand muss abnehmen. Du darfst bleiben, wie du bist. Streiche das Müssen und sprich darüber, es zu wollen. Dann merkst du auch sehr bald, dass es nicht darum geht, dich mit Sport und Gemüse für deine Kilos zu bestrafen, sondern dass du dir etwas vorgenommen hast, für das du nun ein paar Unannehmlichkeiten in Kauf nimmst, ganz freiwillig, um am Ende der verdammte Sieger zu sein. Du willst das. Und weil du das willst, darf es dich auch ankotzen. Etwas zu müssen, macht dich zum Opfer. Etwas zu wollen, macht dich zum Kämpfer. Das ist ein großer Unterschied.
Nicole Jäger präsentiert sich damit also als gute Dicke, der es durch eisernen Willen gelungen ist, deutlich abzuspecken. Zwar wiegt sie nach wie vor weit über 100 Kilogramm. Aber die Autorin und Stand-up-Komödiantin hat immerhin gelernt, mit ihren üppigen Pfunden inzwischen selbstbewusst umzugehen. Darum hat sie ihr Buch zu einem Bühnenprogramm weiterentwickelt.
Ich habe keine Botschaft für dicke Frauen. Ich habe, wenn, dann eine für Frauen. Tatsächlich hat das was mit dem Recht auf mehr Selbstwert zu tun, mit dem Recht auf einen eigenen Körper, ein Recht auf die Freiheit des eigenen Körpers und dass es erst einmal okay ist, so zu sein, wie man ist. Völlig egal, wie man gerade aussieht oder wo man im Leben steht oder was man alles schon vergeigt hat. Es ist erstmal okay. Und die Message ist tatsächlich, dass es nicht darum geht, im Leben perfekt zu sein. Und dass das der einzige Punkt ist, bei dem man die Chance hat, glücklich zu werden, ist nämlich zu sein, wie man ist und damit einen Weg zu finden, zurechtzukommen.
Mit Dicken macht man gerne Späße, Dicke haben Atemnot. Für Dicke gibt's nichts anzuziehen.
Die wir gekauft haben. Hallo, guten Tag.
Guten Tag.
Berlin-Charlottenburg. Eine Boutique mit ungewöhnlichem Namen und ungewöhnlichem Angebot. Bei Größenwahnsinn finden Frauen Konfektionsgrößen zwischen 46 und über 70. Die Männermode reicht von Größe 60 bis hin zu 14XL. Die Inhaberin heißt Susan Hothmer.
Ich habe ganz, ganz viele Frauen, die wirklich sich super gesund ernähren, sich wirklich Gedanken machen. Aber die können nichts machen. Der Körper ist einfach so. Die haben teilweise starke Lympherkrankungen und die haben gar keine Möglichkeit abzunehmen. Die müssen aus ihrem Körper das Beste machen. Und das versuchen die. Und das macht einen Mut, einfach zu sehen, ja, es gibt ganz, ganz viele. Also ich habe manchmal das Gefühl, wir sind hier wie so eine Community.
Über Mangel an Kundschaft kann sich Susan Hothmer nicht beschweren. Den Männern komme es in erster Linie darauf an, dass die Kleidung passt, sagt sie. Dicke Frauen dagegen seien durchaus wählerisch. Für Susan Hothmer wiederum ist es wichtig, ihren weiblichen Kunden durch die Kleidungsstücke auch gleich noch ein Stück Selbstbewusstsein mitzugeben.
Ich sage mal, wenn man selbst mit einem Teil rausgeht, wo man sich drin wohlfühlt, merkt das auch der Gegenüber, merken das auch die Menschen im Umkreis. Ich habe viele Kundinnen, die gerne bei uns einkaufen gehen und jedes Mal wiederkommen und sagen, wissen Sie eigentlich, wie viele Komplimente ich für meine tollen Teile von Ihnen bekommen habe? Ich bin so glücklich, ich trete seitdem ganz anders auf, also weiß ich, ganz so verkehrt kann es ja nicht sein, wie ich bin. Wir haben teilweise Kundinnen, die sind so happy. Dann kommt ein Schluchzen aus der Kabine und ich denke, oh Gott, was ist passiert? Kriege ich jetzt wieder Gänsehaut, wenn ich davon spreche. Und dann denkst du, was ist jetzt los? Und dann gehe ich hin und sage, was ist denn? Und dann fällt die mir um den Hals und sagt, sie haben mich gerade sehr glücklich gemacht. Und das sind die Momente, wo wir einfach sagen, das ist ganz, ganz toll. Das ist einfach schön, weil nur weil wir dick sind, sind wir keine schlechteren Menschen.
Dicke, 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 dicke.
Keine Frau, die irgendwie eine Größe 50 trägt, keine dicke Frau trägt leidenschaftlich gerne irgendein T-Shirt mit einem Teddybären drauf, der irgendwelche Herzchen hat und Glitzersteine.
Carola Niemann, Gründerin und Chefredakteurin des Curvy Magazine, einer Modezeitschrift für mollige Frauen.
Also sie tragen nicht wirklich nur gerne irgendwelche Pyjama-Designs. Sie sind nicht grenzdebil, es sind keine dicken, kleinen, großen Kinder. Es sind Frauen, die sind sexy, die sind leidenschaftlich, die sind im Berufsleben, also die sind aktiv, sie sind Mütter, sie sind Doktoren, sie sind Rechtsanwältinnen. Also das verstehe ich einfach nicht, warum da die Mode, sobald es in die größeren Größen hineingeht, nicht mitzieht. Aber es ändert sich langsam.
Eines Tages hatte die füllige Journalistin aus München die Nase voll. Sie beschloss, ein Medium zu gründen, das Mode für dicke Menschen präsentieren sollte. Am Anfang gab es das Curvy Magazine nur im Internet. Doch Carola Niemanns eigentlicher Traum war es, ein gedrucktes Heft in den Zeitschriftenhandel zu bringen. Als sie deshalb bei diversen Verlagen anklopfte, bekam sie zunächst vor allem Vorurteile zu hören. Zum Beispiel:
Keine dicke Frau geht zum Kiosk und kauft sich ein Magazin, wo eine dicke Frau drauf ist.
2018 klappte es dann doch noch. Carola Niemann fand für die Printversion tatsächlich einen Geldgeber. Die allgemeine Skepsis an ihrem Projekt aber blieb bestehen. Zumindest außerhalb der dicken Community.
Viele Zeitungen haben geschrieben, brauchen Dicke jetzt ein eigenes Magazin? Das war eigentlich viel mehr das, was mich erstaunt hat. Weil das fragt man ja auch nicht, wenn es ein nächstes Golfmagazin gibt oder ein fünftes Fitnessmagazin oder ein zehntes Irgendwas-Magazin, sondern das erste Curvy-Magazin. Und schon wird die Frage gestellt, brauchen die denn ein eigenes Magazin? Ja, brauchen sie.
Als erfahrene Journalistin weiß Carola Niemann, trotz der inzwischen erfolgreichen Printausgabe ihres Curvy Magazine ist das Internet für dicke Menschen nach wie vor das beste Medium, um eine Art Gegenöffentlichkeit zu den allgemein geltenden Schönheitsidealen zu schaffen.
Social Media ist Fluch und Segen zugleich. Es erhöht den Druck, irgendwie schön zu sein, wenn man auf bestimmten Portalen unterwegs ist, auf Instagram. Aber gleichzeitig zeigt es die größte Varianz, die es gibt an Frauenmodellen. Also man hat da einfach schneller eine Community. Und plötzlich haben ganz viele Frauen gesagt, Mensch, die finde ich ja ganz toll. Oder die hat gesagt, ich habe die Schnauze voll, dass ich mich hier verstecke und ich werde mein Leben lang so sein. Und warum muss ich jetzt erst warten, bis ich 20 Kilo abgenommen habe, um anzufangen zu leben? Um zu träumen, um mich selbst zu inszenieren. Warum soll ich darauf warten? Ich will es gleich tun.
Beschreib deinen Figurentyp. Da hast du mal so 5 Kategorien zur Auswahl. Geht immer los mit Skinny. Fast. Ja. Die zweite Kategorie ist dann Schlank. Die dritte Kategorie ist dann meine persönliche Lieblingskategorie. Normal. Normal ist übrigens die Kategorie, die alle online datenden Männer sich aussuchen. Ist auch völlig egal, wie die aussehen. So irgendwie 1 Meter hoch, 1 Meter breit. Sieht aus, als wenn er so Kürbisbowle mit ganzen Früchten frühstückt. Normal. Und ich stehe da immer vor, so, oh mein Gott, schlank oder skinny, was nehme ich, schlank oder skinny? Die vierte Kategorie ist dann ein bisschen mehr. Und dann kommt auch schon das verklausulierte Online-Fett mollig. Und ich denke so, mollig, das ist das Maximum, was ich angeben kann. Boah, da habe ich abends auf dem Date aber einiges zu erklären.
Auch diverse TV-Formate beschäftigen sich mit dicken Menschen. Sie tragen Titel wie The Biggest Loser oder Dickes Deutschland. Meist wird dabei der Eindruck vermittelt, ein Leben mit extrem vielen Kilos auf den Rippen sei kaum oder gar nicht zu ertragen. Ein Format, das dem Dasein der Dicken zumindest auf den ersten Blick zu mehr Glanz und Glamour verhelfen sollte, war die Castingshow Curvy Supermodel des Senders RTL 2.
Hey Ladies, don't hide yourself. Show your beauty to the world. Set your soul free. Happy size is all we need.
When I look into the mirror, I like what I see, cause I believe in me.
Dafür wurden ausdrücklich solche Nachwuchsmodels gesucht, die keinen superschlanken Körper hatten. Eine der Teilnehmerinnen der ersten Staffel hieß Stella Sieger. Sie war schon als Kind pummelig und von Mitschülern oft gehänselt worden. Als 11-Jährige startete sie eine Diätkarriere. Als der Erfolg auf Dauer ausblieb, suchte Stella Sieger sich professionelle Hilfe.
Ich bin zu meiner Therapeutin damals hingegangen und habe gesagt, können Sie mir helfen, dass ich abnehme, dass ich dünn werde?
Sie so, ich kann Ihnen helfen. Ich so, nein, können Sie mir bitte helfen, dass ich dünn werde? Weil ich natürlich dachte, dünn sein ist das Lösung meiner Probleme. Dann mögen mich alle, dann bin ich liebenswert, dann bin ich okay und anerkannt. Und habe dann am Anfang gedacht, ja toll, die kann das ja nicht. Und so habe dann aber natürlich während der Jahre gemerkt, dass ich persönlich gar nicht dünn sein will, sondern dass das von außen mir so vorgegeben wird oder uns allen von der Gesellschaft, was man im Fernsehen sieht, was man in Zeitschriften sieht.
Mithilfe der Therapie gelang es Stella Sieger schließlich, ihren molligen Körper zu akzeptieren. Durch eine professionelle Schauspielausbildung erhielt sie zusätzliches Selbstbewusstsein, wurde Curvy-Model und sogenannte Body-Positive-Influencerin. Seitdem versucht sie über das Internet, dicken jungen Menschen ein positives Körpergefühl zu vermitteln.
Und das mache ich nicht, indem ich den ganzen Tag nur erzähle, ihr seid so toll und schön, wie ihr seid, weil das wird ja dann auch irgendwann langweilig, sondern ich lebe denen mein Leben vor und nehme die mit in mein Leben, dass ich glücklich bin, dass es bei mir überhaupt nicht darauf ankommt, wie sehe ich aus oder dass ich mir den ganzen Tag darüber Gedanken mache und meine Energie damit verschwende. Ich mache verschiedene Postings, zeige mich sexy, das ist bei mir das Hauptthema, dass man halt in jeder Konfektionsgröße auch sexy sein kann.
Als Model mit üppigen Formen ist Stella Sieger gut gebucht. Ihr inzwischen gefestigtes Selbstbewusstsein hilft ihr, den einen oder anderen blöden Spruch heutzutage gelassen wegzustecken.
Ich war mal auf einer Modenschau und da waren 200 Zuschauer. Ich bin in Unterwäsche gelaufen und die anderen Models waren alle schlank. Ich war das kurvige Model und ich habe eben Konfektionsgröße 44. Und dann kam nachher eine Frau zu mir und hat gemeint, ja, also sie haben ja so einen dicken Hintern, also der ist ja so riesig. Ich habe mich gefragt, ob sie bei mir zu Hause überhaupt auf die Toilette passen würden. Und dann hat sie gesagt, aber für den Hintern, da würde ich sogar eine extra Toilette einbauen in mein Haus.
Die Castingshow Curvy Supermodel wurde 2018 wegen zu magerer Einschaltquoten nach der dritten Staffel eingestellt. Nathalie Rosenke von der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung weint der Sendung keine Tränen nach. Ihrer Meinung nach sind derartige Formate ganz und gar nicht dafür geeignet, die Akzeptanz dicker Menschen in der Gesellschaft zu fördern. Denn bei der Castingshow sollte sich das Äußere der Teilnehmerinnen dem schlanken Schönheitsideal so stark wie möglich annähern. Stigmatisierung und Ausgrenzung des dicken Körpers seien dadurch eher gefestigt worden. So habe die Sendung letztlich genau das Gegenteil dessen erreicht, wofür die Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung kämpfe.
Wir sind in einer Gesellschaft, in der wir alle aufwachsen mit der Diätkultur, wo Menschen, die dick sind, das Vorherbild sind und verschwinden sollen. Wir wachsen in einer Gesellschaft auf mit schlanken Schönheitsideal und so weiter. Wir haben so viele Punkte, an denen wir da die Auseinandersetzung suchen müssen und wo wir, wie soll ich sagen, körperpolitisch tätig werden müssen, dass wir Rückenwind brauchen.
Die Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung ist vor allem auf politischer Ebene aktiv. Mit Diskussionen und Workshops, aber auch durch Aktionskunst. Eine zentrale Forderung der dicken AktivistInnen ist die nach einer Ergänzung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, kurz AGG. Im AGG ist der Schutz vor Diskriminierung geregelt, zum Beispiel durch Arbeitgeber oder Vermieter. Als Kriterien für Diskriminierung gelten demnach unter anderem die ethnische Herkunft, das Geschlecht oder eine Behinderung. Nathalie Rosenke und ihre MitstreiterInnen verlangen, ins AGG zusätzlich auch das Merkmal Körpergewicht aufzunehmen.
Meine Güte, Menschenwürde. Es steht in Artikel 1 und es gibt keine Ausnahmen. Nehmt euch euer Recht. Geht auf die Straße. Und das ist, woran wir arbeiten.
Ich weiß, wie das ist, wenn man sein eigenes Spiegelbild nur durch den Vorhang von Tränen sieht. Wenn ihr euch alle auf der Straße begegnet, dann urteilt einfach mal nicht. Wenn ihr euch begegnet, dann müsst ihr nicht die ganze Welt verändern. Ihr müsst nur eine einzige Sekunde verändern, indem ihr nicht urteilt, sondern einfach nur lächelt. Das verändert vielleicht nicht die Welt für euch, aber es verändert die Welt für einen anderen Menschen.
Das war Die mit den Pfunden wuchern. Über das neue Selbstbewusstsein dicker Menschen. Ein Feature von Christian Blees. Es sprachen Philipp Scheppmann und Edda Fischer. Ton und Technik Gunter Rose und Christoph Schumacher. Regie Uta Reitz. Zitiert wurde aus folgenden Büchern: Fat Studies in Deutschland, herausgegeben von Lotte Rose und Friedrich Schorb, erschienen im Verlag Belz Juventa. Die Fettlöserin von Nicole Jäger, erschienen im Rowold Verlag. Metamorphosen der Schönheit von Otto Penz, erschienen im Verlag Thuria und Kant. Die Ausschnitte aus Nicole Jägers Programm Nicht direkt perfekt entnahmen wir mit freundlicher Genehmigung der Firma Brainpool. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2020.